Okay, wir sind im 2. Timotheus. Aufgehört haben wir im. Mal gucken. Ach so, nee, doch. Oder? Ja. Genau. Aufgehört haben wir im 2. Timi 3 am Ende. Also 2. Timotheus 4 heute. Sind bei den letzten Worten von Paulus, die aufgeschrieben sind in der Bibel. Und ja, ist jetzt auch bald zu Ende mit ihm. Und letzte Woche haben wir gesehen, jetzt muss ich mich mal kurz reinversetzen. Achso, letzte Woche hatten wir Gottes Wort. Ja. Wo Timotheus nochmal ermutigt und eindringlich sagt, so ein Timotheus, bleib bei dem reinen Evangelium, bleib bei dem Wort Gottes, so in Vers 15 war das denn, weil du von Kindheit an die Heilige Schrift kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ne? Also die Schrift, die Bibel hat Kraft, die Bibel macht uns weise, ne? So weil Gott weise ist. Gibt uns, hat Kraft, weil es alles auf den Kopf stellt, was in uns ist. Ja. Du kommst in der Welt auf, wächst da auf, mit den ganzen Gedanken, die da sind und mit den ganzen Versuchen, das Leben zu verstehen und zu erklären, ne? So mit dem ganzen Moral, das die Zeit gerade mit sich bringt, so ein Denken und dann kommen wir in Gottes Wort so und auf einmal verändert sich alles, weil wir eine andere Denkweise erleben. Ja. So, weil wir ein anderes Gut und Böse erfahren, weil wir aus den Augen und aus dem Herzen und aus den Gedanken Gottes auf einmal gucken, auf unser Leben und auf das Leben der anderen. Ne. Deswegen ist es so wichtig, sagt Paulus, dass wir unsere Bibel lesen, täglich. Dass das wirklich unsere Nahrung ist, wo wir drauf bauen, wo wir uns immer wieder drinne finden, so weil es Kraft hat. Nicht die geschriebenen Worte an sich haben Kraft, aber das Herz, das mit diesen, das Gottes Worte hier hört und liest und mit im Heiligen Geist vor ihm kommt und das mit ihm zusammen durchgeht und sich lernen lässt, auch persönlich vom Heiligen Geist, so, da steckt die Kraft drin. Gott ist die Kraft. Ja. Wir werden weise. Wir lernen anzuwenden, was Gott uns sagt. Das ist Weisheit. Wir lernen, wir können das leben. Das ist für uns Realität geworden, natürlich. So ein Da muss man nicht mehr drüber nachdenken, wenn man weise ist in irgendwas, sondern man lebt das, ne? Ohne nachzudenken, ohne sich zu bemühen. Und doch das ist, was die Schrift macht. Und wir lernen Christus kennen durch das Wort, im Alten und auch im Neuen. Die Schrift führt uns zu unserem Messias, zu unserem Heiland, führt uns unsere Gedanken und unsere Ängste und Sorgen und Nöte, aber auch all das andere, was wir brauchen zum Leben, führt uns unseren Blick, unser Herz immer wieder auf Christus hin, ne? Auf unser Lamm, auf den, der vorangeht, auf den, in dem wir verwurzelt sein sollen, verbunden. Ne? So der das ewige Leben gibt und hat, der dieses Wasser des ewigen Lebens gibt und das Brot des ewigen Lebens ist, so der uns die Gaben gibt und der für uns Fürbitte tut, so der uns leitet und lenkt. Die Schrift führt uns, wenn wer in seinem im Wort bleibt, landet im Endeffekt bei Jesus, wer im Geist liest. Ne? Und das ist wichtig. Weil ich brauche das. Ich muss immer wieder zu dem Punkt geführt werden, wo ich erkenne, Jesus, ich brauche dich da. Oder Jesus, mach das bitte. Oder Jesus, das finde ich bei mir jetzt so nicht. Bitte verändere das. Oder sonst irgendwas. Ja. Deswegen ist es wichtig, wenn wir Bibel lesen, dass wir Jesus Christus suchen. Nicht unbedingt die Lehre. Und nicht unbedingt die Aussage. So, oder das Herz, warum Gott das aufschreibt. Sondern in erster Linie sollten wir erstmal Jesus finden, unseren Herrn. Und der erklärt uns dann, warum er das geschrieben hat oder wie er das meint oder öffnet sein Herz und seine Liebe für uns, dass wir es erkennen. Ne? Und nicht nur das, Gottes Wort stärkt unseren Glauben, haben wir gelesen. Ne? Auch dafür ist es da. Sie macht nicht nur weise und gibt nicht nur die Fähigkeit und weil wir zu Gott nahe kommen, die Kraft zu leben und zu tun, sondern Sie stärkt auch unseren Glauben. Und ich merke das. Ne? Wenn ich eine Zeit lang keine Bibel lese, dann trischt so einiges auf mich ein und ich bin einfach überfordert. Ne? So, meine Gedanken sind bei all den Sachen, um die ich mich kümmern muss. Ne? Und um all die Sachen, die in mir sind, so persönlich, ne? Um die ich mich auch kümmern muss irgendwie, weil es mich sonst reißt. Ne? So. Dinge, wo du drüber nachdenkst immer, oder Dinge, wo du dir noch unsicher bist, oder Fragen, die man hat, oder Ängste, Sorgen, Nöte, was auch immer. Ne? So, das sind, aber wenn ich mich entferne von dieser Basis hier, von diesem Festen, was Bestand hat, egal wie ich mich fühle, ne? Das Gleiche ist, egal wie mein Umfeld ist, so, und wie die Ansichten sind, so, ob ich Glauben habe oder nicht, das hier ist fest, so, das sind Gottes Gedanken, die sind unveränderlich. Ne? Und ich merke das, wenn ich mich entferne von Gottes Wort und nicht mehr viel lese, dann bin nur noch ich da. Ne? Und mir fehlt das Vertrauen auf einmal und der Glaube. So, weißt du, diese innere Sicherheit, Jesus ist da, ich gehe mit ihm, ich brauche mir nicht Sorgen. Oder Jesus ist da, der wird mich führen und gut leiten. Jesus ist da und der hat einen Plan mit mir und natürlich hat er den nächsten Schritt schon. Also tue ich den Schritt, den ich jetzt machen soll und habe keine Gedanken und Sorgen über den Schritt, den ich morgen machen soll. Ne? Loslassen, dieser Frieden. Ne? Dieser Sieg, den er bringt. Und da komme ich wieder zurück, wenn ich in sein Wort lese. Weil hier steht es drin und hier lese ich es, dass Jesus sagt, wirf deine Sorgen auf mich. Hier steht drin, so, wenn ich lese, ich bin dein Gott und ich kämpfe für dich. Hier steht drin, dass Gott zu mir ruft und ich lese es einfach so, wenn ich einen Psalm lese oder in Jesaja oder sonst was, sei still, sei ruhig. Komm vor mich und ich will antworten und dich führen und dich leiten. Und ich lese das und in dem Moment ist das Ich, was davor da saß, ruhig. Weil ich habe ihn wieder. So, deswegen ist es so wichtig. So, wir brauchen es, in Gottes Wort zu sein, selbst wenn wir die ganze Schrift auswendig könnten. Wir müssen erinnert werden. Und jeder Vers ist für eine bestimmte Situation gedacht in unserem Leben. Und ihr kennt das. Wir lesen die Schrift und wir lesen vielleicht den gleichen Vers. Aber trotzdem kann Gott diesen einen Vers benutzen, diese eine Aussage, um in verschiedenen Punkten unser Leben was ganz anderes anzusprechen. Ne? So, da ist Kraft drin. Und im Geist wird es lebendig. Und im Geist passiert was Großes. Deswegen, die Gemeinde hier, die Urgemeinde, wo Timotheus hier ist, bei den Ephesern, die sind weggegangen von Gottes Wort. Ne? Haben gesagt, ja, das brauchen wir nicht so komplett. So, haben angefangen, neue Lehren zu gründen und neue Ideen und eine neue Art mit Christus zu wandeln, eine neue Art Christ zu sein, das war populär damals, so wie heute. Das hat sich nie geändert. Das war auch vor 100 Jahren so in Christenheit, überall. Und es war auch zu Timotheus Zeiten so. Und deswegen sagt Paulus auch damals schon, Timotheus, du aber nicht. So. Du bleib bei dem, was du kennst. Du bleib bei dem, was du gelernt hast von Kindheit auf an. Weil du weißt, was diese Worte wirklich bewirken. Vers 14 haben wir es gesehen, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Du hast deine Vorbilder gesehen, so was ein Leben in Gottes Wort und in der Nachfolge Christi, in der gesunden Lehre bewirkt. Also bleib und komm zurück zu diesen Wurzeln. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Jedes Wort ist von Gott. Deswegen gut durchdacht. Er hätte auch andere Worte nehmen können. Zur Belehrung, also es lehrt uns, zur Überführung, es zeigt auf, was richtig und falsch ist, ne? Das ist wie ein zweischneidiges Schwert, dass unsere Gedanken und unsere Seele, wenn wir es lesen und aufnehmen und annehmen, zerteilt und wir auf einmal merken, oh, das ist kein Gefühl, das von Gott kommt oder kein Gedanke, den Gott hat, sondern es ist menschlich gesinnt oder fleischlich oder dämonisch. Zur Zurechtweisung. Ne? Es leitet uns wieder zurück zum richtigen Weg und zum richtigen Denken. Es weist uns zu dem Guten, zur Erziehung. Ne? Es lässt uns wachsen. So. Und ja, nicht nur einfach nur wachsen, dass wir älter werden, sondern wachsen in der Gerechtigkeit. Erziehung in der Gerechtigkeit. Ne? Wer sein Leben hier drauf baut, auf Gottes Wort, Gott da kennenlernt und mit ihm Gottes Wort zusammen kennenlernt, im Zwiegespräch ihn sucht, wenn er Bibel liest, so, der wird verändert werden. Reifer werden, stärker werden, tiefer sehen können. So. Und Gott will das, so, weil er will aus uns ein Ebenbild machen. Ne? Er will aus uns in uns sein Bild legen, so dass wir Licht sind Nicht Dunkelheit. Und wer darauf vertraut und wer darauf baut und wer sein Leben auf die Bibel legt, egal was das Umfeld gerade sagt zu dem Thema oder dem Thema, auch wer sagt, nee, das ist von Gott eingegeben, das sind seine Gedanken, so ist er nun mal. Und ich nehme ihn so, wie er ist, weil ich meinen Gott lieben will vom ganzen Herzen und auch vom ganzen Verstand. So. Der wird Früchte bekommen aus diesem Bibellesen. Und das ist Vers 17. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und du kannst es ja beobachten, bei Menschen, die Gottes Wort ernst nehmen, ne? Ja, die haben ein Dienerherz. Ne? Da sieht man die Früchte des Geistes, das Ausstrecken danach, die Unzufriedenheit im Fleisch zu sein, ne? Die Unzufriedenheit, keine Frucht zu bringen. Sondern da bewegt man was, da betet man intensiver, da kümmert man sich nicht nur um sich und seine Freunde, sondern auch um die Menschen, die man überhaupt nicht kennt. Ne? So. Man weiß, was man zu tun hat, alles, was man anfasst, gelingt einem. Ne? Man ist völlig ausgerüstet. So, man ist komplett zubereitet. Für jeden Tag, ne? Weil man in Gott ist. Und das ist das, wo Gott jeden seiner Kinder sehen möchte. Das ist diese große Zaun von seiner Herde. Da, wo der Hirte selber drinne steckt. Ne? Und er hat viele Herden und er hat viele Hirten eingesetzt über die Jahrtausende jetzt. So, ne? Und sehen wir ja, so viele kleine Herden überall mit ihrem Hirten. Ne? Und es ist wichtig, dass die Schafe bei ihrem Hirten sind in ihrem Stall, weil es einen Grund hat, warum Gott sie dorthin steckt und dann später woanders vielleicht. So. Aber im Endeffekt, im Gesamtbild dann, wenn wir gegründet sind in Jesus und gefunden in Jesus, dann gibt es nur einen Hirten für uns alle, auch für die kleinen Hirten, wie mich, so in einem Riesengehege, ne? Gottes Volk. Und da möchte ich sein, da möchte ich gefunden sein, ich möchte rausgehen und Licht sein und was verändern. So. Ich will, dass es ernst ist und ich will, dass es ernster wird. Das wollen wir alle. Aber das schafft man nur, wenn man im Wort bleibt. Da hilft kein geistliches Buch, so geistlich der Prediger vielleicht auch ist. Da hilft auch keine Online-Predigt. So, da hilft auch kein Gottesdienst sonntags hier. Nur allein die Predigten. So, da hilft auch nicht der heiligste Schwester oder der heiligste Bruder, die man in seiner Umgebung hat, die einem führt und leitet und erbaut und bepredigt oder bebetet oder sonst was, segnet. So. Nee, jeder von uns selber muss essen. Jeder von uns selber muss sich entscheiden, wie er seinen Weg läuft. Und wenn ich nicht selber für mich privat lese, nicht nur für Gottesdienste hier vorbereiten, sondern für mich selber Gott sucht, dann bin ich schwach, nicht richtig, nicht zubereitet und nicht völlig ausgerüstet. So. Von daher weist der Paulus darauf hin zu Timotheus, weil er leiten muss und weil er nicht viele in seiner Gemeinde hat, die er als Vorbild nehmen kann, die ihn ermutigen. So. Sondern steht ein bisschen allein gerade da an der Zeit hier. Aber nicht nur das, sondern er hat auch Paulus. Und nicht nur das, er hat auch die Apostel. Nicht nur das, er hat Brüder und Schwestern, die ihn ermutigen. Nicht nur das, er hat Gottes Wort, Gott selber, der ihn durch sein Wort, durch das Lesen und durch das Gebet und so weiter, durch den Geist und Führung ermutigt, so dran zu bleiben. Und das haben wir auch. Also lasst uns darauf bedacht sein, das nie zu verlassen, sondern das als Grund zu nehmen, so für das, was wir glauben. Okay, lange Einführung, aber mir war es nochmal wichtig, weil jetzt geht's weiter. 4, Vers 1. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und um seines Reichs willen. Also, Paulus, also dringlicher kann man jetzt dieses Ermahnen nicht machen, oder? Ich ermahne dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes, dem Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Toten richtet, seine Erscheinung, seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Ja. Ich bin dankbar dafür, dass Paulus hier den kleinen Timotheus ermutigt. Ja. Und so leitet, weil mir hilft das auch total, so wenn ich das lese. Ja. Timotheus war so ein Sensibelchen, ja, so ein Zarter, so ein viel Menschenfurcht, aber trotzdem so ein Riesendienst. Paulus übergibt sein großes Amt und seine Autorität gibt er an Timotheus weiter. Sehen wir heute. Also Schwachheit ist Gott total egal. Die Frage ist, ist er unsere Stärke? Auch Dummheit ist ihm total egal. Die Frage ist, ist er unsere Erkenntnis und Weisheit? Auch Armut oder einen kleinen Namen zu haben, ist Gott total egal. Die Frage ist, ist er unser Name? Ist er unser Reichtum? Gott kann jeden benutzen, sogar einen Esel. Das ist so schön zu wissen, weil dann kann ich weggucken von mir, wenn ich das weiß. Und Paulus sagte zu ihm, verkündige das Wort. Du kennst das Wort, du verbringst Zeit in dem Wort, du hast gesehen, was es bewirkt, aber lass da nicht Ende sein. Damit, dass du toll mit Gott gehst und gerade läufst und Erkenntnis hast und verstehst und er deine Kraft ist und deine Weisheit, sondern mach's laut. Das ist der Schritt, wo es sich dann beweist, ob du Erkenntnis hast oder Vertrauen, Weisheit. Ja. Mach's laut, verkündige auch, was du weißt. Verkündige, was Gott dir zeigt. Ansonsten bist du genau an deinem Plan von Gott vorbeigeschlittert, auch wenn du einen geraden Weg läufst. Ja. Macht ja auch Sinn, weil errettet bin ich ja. 100% verändert in seinem Bild werde ich nie werden. Höchstens dann, wenn ich gleichgestellt bin im Himmel. Ne? Aber hier, solange ich lebe, das ist die Erziehung, dieses Wachsen, dieses Lernen, das hört nie auf. Ne? Von daher kann es ja nicht darum gehen. Also warum bin ich denn noch hier? Und warum muss ich mich quälen und kämpfen? Warum kann ich nicht schon Frieden haben und Freude? Ne? Weil ich ein Werkzeug bin. Weil Gott einen Plan mit mir hat. So wie er einen Plan mit dir hat und mit dir und mit jedem von uns. Weil wir alle Werkzeuge sind, Diener, Knechte. Berufen, Licht zu sein und laut zu sein. Berufen zur Verkündigung. Und deswegen ermutigt hier Paulus auch die Timotheus. Timotheus, ich weiß, es ist schwer um dich drumherum und es ist, du hast doch zu kämpfen mit dir, laut zu sein, aber Timotheus, ich ermahne dich wirklich ernstlich. Unter Gott und unter Jesus in seinem Angesicht. Mit seinem erhabenen Namen. Er hat die Macht, tot und lebendig zu machen. Deswegen fürchte nicht. Ich ermahne dich wirklich dringlich vor Gott. Um seines Reiches willen, um seines Erscheins willen, weil er wiederkommt und richten wird. Verkündige das Wort. Und nicht nur verkündige das Wort, sondern tritt dafür ein. Das heißt, steh zu dem, was du da sagst und schäm dich nicht. So wie du es vorhin gebetet hast, war gut. Oder du, weiß ich nicht mehr. Sich nicht zu schämen, für das du schon glaubst. Ne? Kein Kompromiss zu machen, weil man weiß, man eckt an. Oder nicht. Ein Kompromiss kann auch sein, dass man alles glaubt und von alles überzeugt ist, aber schweigt. Weil dann eckt man auch nicht an. Aber das Licht versteckt sich ja nicht. Das Licht zeigt sich. Und das Licht ist viel mächtiger als jede Dunkelheit. Weil die Dunkelheit ist nichts. Aber das Licht kommt rein und die Dunkelheit muss weichen. Ne? Auch wenn die Dunkelheit vielleicht lacht oder schreit oder beleidigt oder was wegnimmt einem wehtut. Aber die Dunkelheit muss einfach weichen. Sie hat keine Wahl. So laut sie das auch tut und so brüllend wie ein Löwe. Weil wir sind das Licht. Gott steht da und die Dunkelheit hat keine Macht mehr. Ne? Deswegen sagt Paulus, sei überzeugt, glaub daran. Verkündige das Wort und tritt auch dafür ein. Egal was es kostet. Auch wenn du deinen Namen verlierst und dein Ansehen. Auch wenn du nicht den besten Job kriegst. Auch wenn du nicht den Job kriegst, den du dir in deinem Herzen wünschst. Auch wenn du nicht den Weg gehst und das bekommst, was in deinem Herzen so ist. Selbst wenn du auf eine Frau verzichten musst. Oder auf Kinder. Tritt dafür ein, für die Wahrheit. Weil dafür bist du noch da. Sei es gelegen oder ungelegen. Und das ist ein Vers, den habe ich irgendwann mal gelesen am Anfang und der hat sich eingebrannt. Gelegen oder ungelegen. Ne? Und manchmal klingelt es ungelegen. Ne? Manchmal will man einfach nicht sich investieren in andere, sondern sich um sich selbst kümmern. Ja? Manchmal ist es ungelegen, weil man sich schämt in dem Moment oder weil es eine schwere Situation ist. Familie oder sowas. Ne? Wo der Geist drängt und sagt okay, los, jetzt. Oder wo man dienen muss und sich opfern muss, wo man was geben muss. Oder seinen Feierabend geben muss für irgendwas. Oder was auch immer. Ne? Jeden hat was anderes im Herzen, was ihm wichtig ist. Was er braucht. Apollos sagt ja, achte nicht darauf, ob es dir gerade passt oder nicht, sondern es muss immer passen. Weil darum bist du noch da. Und rede nicht nur schön, so ein Wohlfühl-Evangelium, so ein warmes Evangelium, wo sich jeder gleich angesprochen fühlt und sagt, ja, ich hatte immer Vaterkomplexe und da ist ein Papa, der mich wirklich liebt. So, ne? Sondern wenn du erzählst, verkündigst und dafür eintrittst, dann nimm auch die Sachen, die demjenigen jetzt nicht passen. Sprich die Wahrheit. Die Wahrheit hasst das Böse und die Lüge. Ne? Sondern die Wahrheit liebt die Wahrheit. Die Liebe liebt die Wahrheit. Ne? Sei es gelegen oder ungelegen, überführe. Ne? Und dieses Überführen ist nicht, hey du alter Sünder, so gucken, was Gottes Wort sagt, sondern das Überführen ist, ja, dass man auf die Wahrheit zeigt, dass man einfach laut das lebt, was Gott ist, das hören lässt und sehen lässt von den anderen, so dass das sie überführt. Die Wahrheit muss die Menschen überführen, nicht wir. Ich kann niemanden zur Wahrheit züchtigen oder zum Glauben, ne? Soll ich auch nicht. So. Aber ich soll die Wahrheit leben und die Wahrheit sein und die Wahrheit laut machen, hörbar und sichtbar für jeden Menschen, ne? Ob es mir passt oder nicht. Tadle, das heißt, weise zurecht und sage, steht zur Wahrheit, auch wenn du weißt, der oder diejenige wird da ziemlich angepisst sein. Oder dich nicht mehr lieb haben. Oder anfangen schlecht zu reden. Oder dich für eine Sekte halten. Oder doof. Oder was auch immer. So. Aber wir müssen, wenn wir uns wirklich lieben wollen, auch als Gemeinde, untereinander, egal ob in der kleinen Herde hier oder in der Herde da drüben oder sonst wo, dann, wenn wir uns wirklich lieben, dann sagen wir auch, wenn was falsch läuft. So wie in einer guten Ehe auch oder zwischen Eltern und Kind. Ist doch normal. Da läuft was gut, dann sagt man gut gemacht, da läuft was falsch, dann sagt man, das war nicht so toll. So, ne? Ermahne. Auch das ist super unangenehm. Und diese Sachen hier, dieses Überführen, Tadeln und Ermahnen, das ist eine Sache, die mir absolut keinen Spaß macht. Aber es gehört nun mal zum Hirtendasein dazu. Aber nicht nur das, sondern es gehört zu uns allen dazu. So, das ist unsere. Das ist ein Gesetz, das Gott jedem seiner Kinder gibt. Das gehört zur Liebe dazu. Also muss ich zur Wahrheit stehen und mich selbst verleugnen in dem Moment. Weil ich muss mich in dem Sinne selbst verleugnen, wenn ich zur Wahrheit stehe und zu Gottes Wort und seinem Denken, weil es sein kann, dass ich mich oute oder dass ich mir keinen Vorteil verschaffe. So, oder ich einstecken muss. So, oder allein bin. Oder sonst irgendwas. Dass es mich irgendwas kostet. Ist egal. Weil es lohnt sich. Das, was dann rauskommt im Endeffekt, Mensch, wir sind doch echt reich. Deswegen sagt doch Jesus so, lass das mit hier unten, echt. All die kleinen Schätze, all diese Kostbarkeiten in deinen Augen, all dieses Glitzern und Funkeln, all das, was du denkst, du brauchst es und ohne das würde dir was fehlen. So, konzentrier dich doch nicht darauf, vergiss es. Konzentrier dich auf die Schätze da oben und so, konzentrier dich auf mich, konzentrier dich auf das, was du bekommen wirst und sein wirst in Ewigkeit. So, das hier unten ist doch nur zeitlich, nur kurz. Na toll, dann hast du das schönere Auto, aber dafür bezahlst du und lebst du und sorgst du dich hier dein Leben lang. So. Oder die nächsten 5 Jahre, 6 Jahre, bis du abgezahlt hast. So. Glaub mir, wenn du ein neues Auto brauchst, dann kriegst du ein neues Auto. Einfach so. So. Sorg dich doch nicht um diese Sachen hier, die dich locken, sondern gucke, Mensch, da ist eine Zeit, die auf dich zukommt, die nie enden wird. So. Eine Ewigkeit. Und da wirst du glücklich sein und reich sein. Und ich verstehe es immer noch nicht mit diesem Reichtum. Ich glaube, ich werde das nie verstehen. Ne, diese Schätze im Himmel. Gott sagt doch nicht viel, was diese Schätze sind. Ne? So, aber irgendwie wird es mir dann da wichtig sein. So, ne? Und dieses Gericht des Feuers kommt auf uns alle. Ne? So, dieses Feuergericht, wo die Feuertaufe ist. Ohne diese Taufe können wir nicht eintreten in den Himmel. Eintreten in diese Ewigkeit mit Gott. Wo wir nach oben kommen und nicht gerichtet werden, wegen Sünde oder Nicht-Sünde, weil da sind wir schon gerichtet, freigesprochen durch Jesus, Halleluja, sondern wo wir gerichtet werden über unseren Wandel hier auf Erden. Wo denn da steht, so und alles, was ich, was alles, was nicht ewig ist, wird einfach weg sein dann. Und ich werde dastehen. Und Jesus sagt doch, manche werden aus diesem Feuer rauskommen, Und sie werden nackt sein, nichts haben und eingehen in die Ewigkeit. Also gerettet sind sie. Aber sie werden nichts haben. Das ist schade. Ey, ich will da oben stehen und ich möchte reich sein. Auch vielleicht jetzt nicht gerade für mich, aber ich möchte einfach, Mann, ich möchte, wenn ich wirklich meine Augen schließe, Paulus, seine letzten Worte sind die hier mit, so ein, aber wenn ich meine letzten Worte habe, dann auf dem Sterbebett, ich möchte echt sagen können, so, ja, ich habe es geschafft, ich habe den Lauf verendet, ich war Licht, ich habe was gebracht, ich werde nach Hause kommen, so ein, und reich sein. Ich werde dort sehen und beweisen durch meine Werke, die dort liegen, diese Schätze, dass ich einen guten Lauf hatte. Dass ich ein treuer Knecht war. So. Also, guck weg von dir und guck auf die Wahrheit und steh zu dem, was Gott nun mal ist. Und im Endeffekt ist es doch Stolz, oder? Im Endeffekt ist es doch, dass man Gott nicht genug liebt, wenn man sich für ihn schämt. Und das will ich nicht. Aber wenn ich überführe und tadle und ermahne und auch verkündige, dann nur mit aller Langmut und mit Belehrung. Das heißt, mit Selbstbeherrschung, mit Disziplin, mit Geduld. Nicht, dass ich alles drauf trösche, sondern vielleicht erstmal bete. Und Gott vertraue. Und mit der richtigen Lehre. Wir wissen auch von Jesus, wenn ihr ermahnt und züchtigt jemanden in der Gemeinde, dann mit Liebe. Und mit Sanftmut. Ne? Und Gnade. So. Und ich bin froh, weil ich kann ja ein paar nur beobachten, wie Jesus mit mir schimpft. Ne? Wie der Geist mit mir mich belehrt und ermahnt. Ne? Und der ist da ziemlich ruhig dabei und ziemlich entspannt irgendwie. Ne? So, ich fühle mich nicht zerstört danach, sondern geliebt. Und irgendwie drängt es mich dazu, diese Veränderung anzunehmen. Ne? Also müssen wir auch lernen, wie wir ermahnen und belehren. Und manchmal ist das eine sehr leise Art. Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden die gesunde Lehre nicht, da werden sie, haben wir schon gesehen, es geht hier um Gläubigen, Christen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehren beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Oder Geschichten. Ja. Er sagt ja, es wird eine Zeit kommen, ne, wo sie die gesunde Lehre, das, die Lehre, die wir von Aposteln kriegen und von Jesus, die wir in der Bibel finden, wo sie es nicht mehr tragen können, diese Lehre und diese Worte zu hören, diese Wahrheit, weil Gott Wahrheit ist. So, weil es wehtut in ihren Ohren. Weil sie im Gottesdienst sitzen und oder in der Bibel lesen und sagen, das will ich nicht, das bin ich nicht. Und ja, das ist ja gang und gäbe, schon immer, oder? Bleiben wir einfach nur in der christlichen Szene, da kitzelt ziemlich viel in den Ohren. Ne? Da gibt es eine Menge verschiedene Arten von Lehren und Sekten und ne? So Leute, die nur aufs Geld aus sind oder Leute, die nur auf Wunder aus sind, Leute, die nur auf einen großen Namen, ne? Glauben und Glaubenswerken aus sind, Leuten, die, wo der Pastor in einem reichen Villa sitzt und die Gläubigen alles hinterher schießen, ne? Es gibt eine Menge Sekten, ne? Eine Menge ungesunde Lehre, so eine Menge, was abweicht von Gottes Wort. Und wenn du ihnen das sagst und ihnen das zeigst mit der Schrift und sagst, oh, guck doch, was in Gottes Wort steht, du hast da auch eine Bibel und du glaubst auch an die Bibel, dann merkst du, sie wollen das nicht annehmen. Ne? Das prallt einfach ab. Dieser andere Bibelvers, der für sie Zuspruch ist, ne, der geht rein, die nehmen sie an. Aber der Bibelvers, wenn den gibt es, der das Gegengewicht dazu ist und die Lehre als falsch erweist, die prallt ab und wird nicht akzeptiert. Und auch da, bis jetzt habe ich nicht eine Sache in der Bibel gefunden, wo ich sage, das passt mir nicht. Vielleicht, ja, ich weiß nicht. Ich komme mit allem klar, was da drin steht. Ich finde alles richtig, alles hat ein Gleichgewicht. Vieles verstehe ich nicht, aber vieles verstehe ich mehr und mehr. Und dann macht das ganze andere Fragezeichen, da kommen mehr Ausrufezeichen dann zurück, weil ich tiefer sehen kann und mehr Zusammenhang sehen kann. Ich finde, die Bibel ist der Hammer. Ich finde, die Worte, die Gott hier hat, der Schöpfer selbst, das ist Wahrheit, das ist Licht, das ist was Gutes, Liebe und Segen. Ich möchte ihn um keinen Punkt verändern. Möchte ich nicht. Ich möchte dazu werden, Sohn, weil das ist Heilung, Heiligung und Frieden. So, da ist eine Ordnung drin, die Sinn macht für mich. Ja. Und wir müssen aufpassen, so, weil dieses Wohlfühl-Evangelium, das gepredigt wird, nimmt größere und größere Ausmaße. Und das ist einfach so, ne? Je näher Jesus kommt, desto mehr Christusse tauchen auch auf. Und die Christusse sind keine Menschen, sondern die sagen, ich bin Jesus Christus oder der Messias, so wie manche das denken und dann sagen, hier guck, da ist so ein Spinner was weiß ich, in Tokio, der sagt, ich bin Jesus, sondern was Jesus damit meint, es werden viele Christusse kommen, das sind Evangelien, Lehren, wir sagen ja auch, wenn wir Gottes Wort lernen und so, das ist Jesus, so denkt er, so ist er. Ne? Im Namen Christus beten wir und reden wir, in seinem Namen. Ne? Und so sind viele und werden noch viele mehr da sein. So. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch Gottes Wort lesen, nicht nur für uns selbst, sondern auch um abzuwägen. So. Was ist der Prediger, den ich gerade höre? Erzählt er da Schmarrn oder Wahrheit? So. Ist er biblisch oder nicht? Das Buch, das ich gerade lese, das klingt total genial und das spricht mich voll an und mein Gebetsleben ist gerade wieder on fire, so, aber ist es im Gleichgewicht zu dem, was Gottes Wort sagt? Oder ist es einfach nur was ich hier nicht finden kann? Ja. Und wenn ich es hier nicht finden kann, wird es dann Bestand haben so in Ewigkeit. Ja. Also auch da müssen wir echt aufpassen. Und wer jung ist im Glauben und noch nicht weise und sich schämt für Gott, weil er noch nicht, oder weil sie noch nicht so die Größe Gottes sieht in ihrem Leben, diese Ehrfurcht hat, die Menschen haben noch Probleme mit diesem Tadeln, Überführen, mit diesem ernsten Evangelium, mit dieser ernsten Botschaft, mit dieser ernsten und Rede vor Menschen anzuecken. Die haben Probleme und Angst davor, Stellung zu beziehen und zu sagen, nee, das ist aber so. Und okay, denk wie du willst, mach wie du willst, leb wie du willst, dein Glauben. Aber ich persönlich habe meine Meinung und ich denke, das ist so. So. Sondern die fühlen sich dann immer schlecht und es kribbelt so im Bauch. So. Wie kann man denn jetzt schlecht über jemanden reden? Das ist doch Richten. Auch wenn ich die Wahrheit habe und irgendwas spricht gegen diese Wahrheit, dann ist es kein Richten mehr. Beziehungsweise habe ich dann das Recht zu richten, weil der Richter Gott selber ist, sein Wort. Und doch Paulus sagt in letzter Zeit, werden das weniger und weniger tun. Sondern sie wollen nicht anecken, kuschelweich durchs Leben spazieren und gefallen. So. Aber das funktioniert nicht. Wer in der Wahrheit lebt, wird anecken. Wer Jesus Christus lebt, ist ein Eckstein geworden. So. Wer auf einen schmalen Weg geht, geht auf einem schmalen Weg. Und wenn da jemand steht auf einem breiten Weg, dann muss er erkennen, ich gehe auf einen schmalen Weg. Das passt nicht zusammen. Wir gehören nichts mehr zusammen. So. Von daher muss ich einen Arsch in der Hose haben und erwachsen werden und wissen, was ich glaube und auch davon überzeugt sein. Aber das passiert nur, wenn ich meine Zeit in seinem Wort verbringe und es auch laut mache. Aber er sagt hier zu Timotheus, hey, diese Lehren, diese empfindlichen Ohren, dieses Verweichen vom Evangelium, dieses neue Evangelium vielleicht so oder sonst was, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Ja. Timotheus, egal was dein Umfeld macht oder wie die Leute in der Gemeinde drauf sind oder sonst was, bitte bleib nüchtern. Gib dich nicht diesen Rausch hin. Ja. So. In allen Dingen. Bleib du einfach gefestigt auf Jesus Christus und auf sein Werk. So. Erdulde die Widrigkeiten. Halt da durch. Erdulde auch deine Schwestern und Brüder in der Gemeinde, ne, sagt Paulus. So. Mich hat das damals vorher angesprochen, dass er nicht nur sagt, hab die lieb oder lieb die, sondern nee, ertrag die. Ertragt einander. So. Und genauso müssen wir auch unsere Schwierigkeiten ertragen oder die Konsequenz, die daraus immer kommt, wenn man sich entscheidet für einen schmalen Weg, der nicht viel Platz hat. Aber das ist doch wert, oder, diesen Weg zu gehen? Für was soll ich mich schämen? Ich habe doch mein Leben lang nach diesem einen kleinen Weg gesucht, der im Endeffekt aber so riesig ist, dass er diesen breiten Weg in den Schatten stellt. So. so dieses Ende, was mich erwartet, was uns erwartet, so diese Freude, die ich hier schon haben kann bei jedem Schritt, den ich gehe, ob ich nur bepikst werde von der Seite, von Sünde, so oder gerade laufe und stark bin und Freude habe, so. Ich weiß, für wen ich laufe, ich weiß, wohin ich laufe und ich weiß, warum ich laufe. Und das ist toll, oder? Weil ich laufe nicht allein, sondern wir wissen, mit wem wir laufen. Bleib du nüchtern, erdulde die Widrigkeiten und tue das Werk eines Evangelisten. Richte deinen Dienst völlig aus. Jeder von uns ist Missionar. Ich finde es ein bisschen schade, dass so im Wortlaut gekommen ist, so mit Missionar. So ein, ne? Missionar hier, Missionar dort. Das wirkt immer so groß. Das gab es früher nicht, das Wort. So, das haben die Christen irgendwann sich hinzugepackt. So, für mich heißt es Außeneinsatz oder weiß ich schon nicht. So, ne? Missionare sind wir alle. Und ins Ausland zu gehen, ist nichts Besonderes. Ob ich nur da lebe oder hier in Deutschland. Aber ich habe natürlich mehr Ansehen, wenn ich sage, ja, ich bin ein Deutscher, der im Ausland Missionar ist. So, warum auch immer, das ist menschlich. Ich muss hier in Deutschland, obwohl es mir vielleicht physisch besser geht als in Indien oder sonst wo, habe ich hier genau die gleichen Kämpfe, genau das gleiche Leid, genau die gleichen Sorgen, muss genauso Gott vertrauen, habe hier genauso tolle Menschen und dumme Menschen. So, ist so, oder? So, habe hier das gleiche Werk zu tun, muss mich hier genauso outen. So, hier fällt es mir genauso schwer, diesen ersten Glaubensschritt zu machen und zu erzählen, jemanden anzusprechen, wie dort. So. Und Gott hat uns alle in die Mission berufen, so, in die Jüngerschaft. Jesus hat uns alle ausgesandt und hat gesagt, jeden Schritt bin ich bei euch. So, ihr seid das Licht, also redet von mir, verkündigt die Wahrheit, so, strahlt in dieser dunklen Welt. Ihr seid zwar nicht von der Welt, aber in der Welt, um zu erzählen. So. Und so ist es auch ein Aufruf für jeden hier, für jeden Missionar, für jedes Kind Gottes, das auf der Reise ist nach Hause, das auf Wanderschaft ist, das gerade auf dem Weg ist nach Hause. So. Aber wir werden durch die Welt geschickt, um zu erzählen. Komm mit, komm du, folg du Jesus auch nach. So. Bleib nüchtern, erdulde die Widrigkeiten und tu das Werk eines Evangelisten. Richte deinen Dienst völlig aus. Wer groß sein will, muss klein sein, hat Jesus gesagt. Und er hat gesagt, ich bin der Größte und trotzdem nicht gekommen als Diener. So auch ihr. Und ein Diener ist ein Mensch, der der macht, was ihm gesagt wird vom Herrn. Guter Angestellter, wie es die früher gab, so und jetzt nur noch zu wenigen, das sind die, die wissen, da ist ein Chef und ich arbeite hier für mein Geld und natürlich tue ich das, was mein Chef sagt. Im Endeffekt bin ich gerade die Präsenz von meinem Chef, nur kleiner. Ne? Sein Wille passiert, so wie er es haben will, mache ich es, fertig. Auch wenn ich bessere Meinung bin oder vielleicht eine bessere Idee habe, so, ich bin hier nicht Chef, ich bin ein Angestellter. Ich kriege dafür mein Geld, ich mache es und Punkt, fertig, aus. Ne? So, das läuft halt nie mehr so, ich weiß, aber das ist auch nicht Gott. Er sagt zu uns, unterwirf dich deinem Chef, ob er, selbst wenn er grausam ist, weil du nicht ihm dienst, sondern mir, sagt Jesus. Ne? Sollst das Zeugnis sein und Licht sein. Ich werde den schon richten, zur richtigen Zeit. Und ich werde für dich sorgen. Du aber sei ein Vorbild, so, und verkündige mich dort. Und ich will das. Und das Werk eines Evangelisten. Jeder Pastor ist Evangelist. Es gibt noch die Gabe des Evangelisten, das ist was anderes. Das ist, wenn du redest und redest und du kannst einfach nicht stoppen. Du musst einfach von Jesus erzählen. Ne? So. Aber Evangelisten sind wir trotzdem alle. Ne? Richte deinen Dienst völlig aus. Und das will ich. Ich will mein Leben nicht verschwenden, sondern ich will wissen, man soll einen Sinn haben, warum ich aufstehe früh. Ich will meinen Gott dienen. Denn ich werde schon geopfert. So, und jetzt kommt die Abschiedssprache von Paulus, und jetzt gucken wir uns nur noch zwei Verse an. Denn ich werde schon geopfert. An anderer Stelle sagt Paulus, dass er ein Trankopfer ist. Ja. Und Trankopfer ist ein Opfer, das zum eigentlichen Hauptopfer dazu gemacht wird, als Wohlgeruch. Und so sagt Paulus hier, ich bin ein Opfer, ein Trankopfer, ein zusätzliches Opfer zu dem Hauptopfer. Also Jesus und ich, wir sind Ich diene in Jesus, so wie er gedient hat. Ich tue sein Werk, seinen Dienst und ich selber bin ein Stückchen von ihm, das mit als Opfer dran klebt. Und das will ich auch. Ich will nicht für mich leben, sondern ich möchte so ein Trankopfer sein. Ich will wissen und riechen jeden Tag, dass ich ein Wohlgeruch bin. Und ich finde es so schön, irgendwann war ich total verzweifelt, weil ich regelmäßig rausgegangen bin in Leipzig, weil ich die Gabe des Evangelisten bekommen habe, und ich nur evangelisiert habe, nur über Gott geredet, kein Smalltalk, kaum irgendwelchen Sachen, die jetzt Quatsch sind oder, sondern ich habe nur Bibel gelesen, nur Bibel geredet und nur mit Leuten gesucht, nur über Jesus geredet, in der Gemeinde und draußen. So. Ich hatte halt die Gabe. Ich konnte nicht anders. Da waren Brände in mir. Ich war unzufrieden, wenn ich irgendwelche Sinnlosigkeiten da gehört habe. So. Und es war gut. Aber irgendwann war ich so verzweifelt und am Ende, dass ich, weil so wenige zum Glauben gekommen sind. So viele, die sich angesprochen gefühlt haben, so viele, die Fragen hatten, so viele, die geheult haben, wenn ich das Evangelium erzählt habe, ne? Aber in der Gemeinde selber kamen dann Kinder, ja, ab und zu, aber ne, so im Großen und Ganzen. Und dann laufe ich so lang und dann liegt so ein Parfümfläschchen, so ein Probefläschchen auf dem Boden und ich heb's auf. Ne, und dann stand ein Bibelvers drauf. Es stand drauf, von 1. oder 2. Korinther 12 irgendwas, so ein, dass ich ein Wohlgeruch bin, wenn ich verkündige. Egal, ob der jetzt glaubt oder nicht zum Glauben kommt, ob er die Wahrheit annimmt oder nicht. Ich kann es euch nachher nochmal geben, hat es hinten aufgeschrieben. So, aber ja, find's, ja, ist geil. So, aber da musste ich schmunzeln, irgendwie war da eine Last weg. So, weil ich rieche gut für Gott. Ich bin so ein angenehmes Rauchopfer, wenn ich mich hingebe zu seinem Opfer und zu dem Opfer stehe und sage, ich identifiziere mich mit Jesus, seinem Opfer. So, ich gehe raus und lebe ihn. Ich gehe raus und tue seinen Willen. Ich gehe raus und verkündige diese gute Nachricht. Ich gehe raus und bin dieses Licht. Und alles, was da passiert mit meinem Dienst, mit meinem Glaubensschritt, den ich da tue, das liegt bei Gott und bei den Menschen selbst. Das ist doch schön, oder? Ich muss verkündigen. Sonst kommt keiner zum Glauben. Aber ob derjenige sich dann für die Wahrheit entscheidet, das ist sein Herz, sein Leben, seine Entscheidung. Da habe ich keine Macht. Ich kann auch nicht in sein Herz sprechen. Das tut Gott. Also ist unsere Aufgabe nur, Licht zu sein. Und was tut denn das Licht? Nichts. Es ist einfach da, ist an. So. Und dann sind andere Dinge da, die das Licht benutzen, um das zu sehen. Oder Farben oder sonst was. So. Und das ist doch schön. Ich brauche mir keine Sorgen machen, weil ich bin schon Licht, weil Jesus in mir wohnt. Das heißt, egal ob ich Frucht sehe oder nicht, wenn ich ein Willen Gottes bin, so, das ist nicht mehr mein Problem. Ich werde meinen Lohn bekommen. So. Aber ich muss halt nicht sein. Das ist eben das, was Jesus sagt. So, und du musst dich selbst verleugnen. Du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Du musst selber dich entscheiden dafür, dich nicht zu schämen für mich. So dass man dich sieht, ne? Das Licht unterm Scheffel. So. Das ist meine Verantwortung und meine Aufgabe. Das ist unsere Berufung, das ist das, was wir machen sollen. Und das sieht natürlich immer unterschiedlich aus in jeder Situation. Zum Beispiel finde ich es cool, dass Gott in letzter Zeit vor, mittendrin oder nach dem Gottesdienst Leute hier reinschickt. Ne? So, manche bleiben sogar sitzen und wir unterhalten uns. So, ne? In dem Moment sind wir da Licht. Ne? Gott bringt die rein und gut. So, aber trotzdem müssen wir dann uns entscheiden, okay, Gott hat gerade eine Person hier reingeschickt. Und wir wissen, Zufall gibt es nicht. Also muss ein Grund haben, warum diese Person gerade hier ist. Und auch wenn die nur eine Minute bleibt, so, muss ich mich entscheiden, bin ich für diese Person in dieser einen Minute Licht, für die Wahrheit und Zeugnis, oder lasse ich sie wieder gehen. Wir brauchen uns ja nicht zu schämen. So, zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, hier ist ein Gottesdienst. Wenn Sie wollen, können Sie sich gerne reinsetzen. Mit uns die Bibel studieren. Oder sind Sie Christ? Glauben Sie an Jesus Christus? Manchmal gehen die Leute raus und ich habe nur gesagt, glaubst du an Gott? Mehr Worte habe ich nicht gefunden, mehr Worte habe ich nicht bekommen. Also hat es gereicht. Aber die Leute denken noch nie an Gott hier. Wir denken vielleicht an, was weiß ich denn, Träume, reich zu werden, berühmt zu werden, aber an Gott. Denken vielleicht an ihre Probleme und Schulden so ein, oder an ihre Nöte, so ein, aber keiner denkt hier über Gott nach, der nicht Gott hat, ne? Oder Religion oder so. So ein, weißt du, und du schickst die Leute raus und die haben Gott im Kopf. Ne? Da ist ein Schöpfer. Und dann können sie erstmal nachdenken, ob es für sie einen Schöpfer gibt oder einen Gott. Und vielleicht brennt es weiter und sie kommen zu einer nächsten Station, die FEG da hinten vielleicht. Und da hören sie vielleicht dann, ja, Jesus Christus für deinen Sünden gestorben. So, und dann gehen sie vielleicht weiter ihren Weg alleine, so, aber irgendwann wissen wir doch. Wir hatten so viele kleine Stationen, jeder von uns, ob wir nun christlich aufgewachsen sind oder nicht. Gott hat uns geführt und Gott sagt uns ja, ja, der eine sät, ne, und gräbt und begießt und ein anderer erntet, der hat nichts getan und darf den ganzen Spaß haben. Aber im Endeffekt ist es doch egal, so weil wir alle den gleichen Lohn empfangen. Wir alle Teil da drin sind. So. Von daher ist es einfach wichtig, dass wir uns entscheiden, warum bin ich hier? Bin ich hier, um der beste Rechtsanwalt zu werden oder sonst irgendwas? So, um meinen Job gut zu machen, ein toller Vater, ein Ehemann, so ein toller Pastor oder ein toller Lehrer oder sonst irgendwas? So ein, bin ich hier, um charismatisch zu sein oder meinen Hobbys zu wachsen? So, bin ich hier, um mir was aufzubauen und ein solides Leben zu haben? Wofür bin ich hier? Nee, ich bin hier, um zu verkündigen und Licht zu sein und Leute zu Jüngern zu machen. Jeder von uns ist das. So. Und ein Segen, finde ich, ist es für die, die diese Verkündigung haben und trotzdem nebenbei einen ganz normalen Job machen, vielleicht ein Haus kriegen, ein schönes Auto, eine große Familie, vielleicht alle Träume sich in Erfüllung, da schön, sicheres Einkommen, tolle Freunde, das ist doch ein Segen, oder? Das ist doch ein Geschenk für jedes Kind Gottes. So, wenn man sich keine Gedanken machen muss, wo kommt mein Geld her nächsten Monat oder mein Essen, sondern man weiß, ja, ich habe so und so viel Gehalt und das kann ich mir jetzt schon mal leisten. Von daher sollte man da Gott preisen und loben. Aber es kann auch sein, dass du ein Gefäß bist, wo Gott sagt, so, für dich habe ich mehr. So, und für dich habe ich eine schwere Last. So, und du musst auf all das verzichten. So, und du musst dein Leben komplett hingeben. So wie Paulus hier. Er war auch Zeugnis und Licht, aber hat eine andere Aufgabe bekommen. Eine andere Autorität. So. Ist nicht weniger Autorität als Timotheus hat in seiner Gemeinde. Oder nicht weniger als du, wenn du studierst. So. Und dir nicht mehr machst als das. So. Wir alle haben die gleiche Position in der Gemeinde. Ne? Aber guck dir das an. Ein Leben im Heiligen Geist, ein Leben gebaut auf Gottes Wort, ein Leben befunden in Gottes Wort, ein Leben von einem Menschen, der alle Widrigkeiten eingesteckt hat, der durchgehalten hat, der sich entschieden hat, keinen Kompromiss zu machen, der laut war, so laut wie er konnte, so oft wie er konnte. Jemand, der sich nicht geschämt hat für Jesus, sondern eingestanden hat. Paulus. So. Ich bin geopfert. Und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Also ich werde bald sterben, das weiß ich. Ich komme bald zu Jesus, mein Aufbruch, ne? Ist ja kein Ende, sondern bald geht's endlich los. Ne? Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich ja die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Paulus zeigt dir, was ein Leben in Christus ist. Er sagt, es ist ein Opfer. Wenn man sich selbst stirbt, sich selbst hingibt, um ein anderes Leben zu leben. Jesus sein Leben. Das ist ein Aufbruch. Keine feste Heimat zu haben, nicht hier zu Hause zu sein, sondern auf Wanderschaft zu sein. Nicht in der Fremde zu leben und fremd zu sein. Es ist ein Kampf. Es ist nicht nur ein Spiel oder nicht nur was Schönes, wo man sich toll fühlt und mit netten Leuten zusammen ist und nett ist und Nettes tut. Ja? Nee, es ist ein Kampf. Ein Kampf gegen Dämonen, ein Kampf gegen das Fleisch, ein Kampf gegen all diese Ungerechtigkeit der Welt, so ein Kampf gegen ein Selbst, ein Kampf darum, sich zu entscheiden für das Richtige. Ich habe meinen Glauben bewahrt. Ey, das möchte ich sagen auf meinem Sternbett. Das ist ein toller Spruch. Das wäre doch cool, oder wenn ich da sitze und ich weiß, ja, gleich kommt Jesus und holt mich, so, ne, und ich, oder ich bin jetzt hier und weiß, ja, Geist hat mir gesagt, in einer halben Minute bin ich tot. Die letzten Worte, die ich habe, das wäre doch, wenn du aus vollem Herzen sagen kannst, ich werde schon geopfert. Und die Zeit meines Aufbruchs nah, aber ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich bin angekommen. Ich habe den Glauben bewahrt. Das will ich. Aber das kann ich mich jeden Tag fragen eigentlich und jede Minute so. Kann ich das gerade sagen, ohne schlechtes Gewissen? Ohne irgendwas zu bereuen? Weil dieser Lauf, den er immer wieder nimmt als Bild, das ist ein Langlauf. Das sind keine Kurzstreckenläufe, sondern Langläufe. Und der Lauf beginnt von der Errettung und endet erst bei Jesus. Das ist das Ziel. Das heißt, ich kann noch so gut laufen und so einen tollen Start haben und so durchhalten, aber wenn ich kurz vorm Ende, sagen wir mal, einen Meter vorm Ende aufhöre, war es das. Habe ich verloren, dann bin ich ein Loser und kein Gewinner. Ich will auch dranbleiben. Ich möchte auch sagen können, ich habe den Lauf vollendet. Bis zum letzten Schritt habe ich alles gegeben. Und Paulus sieht am Ende seines Lebens nicht, dass er in der Jauchegrube sitzt, eingekettet, eingepfercht und angekettet und Nöte hat physisch, sondern und körperlich, sondern er sitzt da in seinem Loch und er sieht einfach nur auf die Ewigkeit. Und ermutigt die, die draußen sind, in Freiheit, so den gleichen Weg zu gehen. Und guck doch mal, er sitzt da im Loch und er sieht die Krone der Herrlichkeit, die bald auf ihn zukommt. Er hat diese Kraft und diese Power, so einen anderen, die es viel besser geht, noch zu ermutigen. Jammert nicht rum und heult nicht rum. Und Timotheus sitzt da zu Hause und heult rum, weil keiner auf ihn hört oder weil nicht das und das passiert. Ne? So dass Paulus ihn schreiben muss. Also, welches Leben möchte man, ne? Aber da möchte doch nur so ein Fels sein. Jemand, der dasteht und einfach es durchzieht. Jemand, der keine Pampers mehr braucht. Und zu Gott kommt und sagt, sauber machen. Sondern jemand, der weiß, wohin der Dreck gehört. Und sich dann noch dorthin bewegt. Und das ist das Schöne so, weil zum Abschluss diese Krone, die wir bekommen, ne, die wir dann vor Jesus Füße legen werden, die kann jeder bekommen. Dieses Leben, jeder, der die Erscheinung von Jesus Christus lieb gewonnen hat, bekommt diese Krone. Also wer seine Erscheinung nicht lieb hat, bekommt diese auch nicht. Das ist wieder das Schlusswort zu dieser gesunden Lehre, die wir gesehen haben, diese falsche Lehre, diese krankmachende Lehre. Wenn ich Jesus wirklich lieb habe, dann nehme ich sein Wort, nehme ihn, so wie er sich gibt hier, vom 1. Mose bis zur Offenbarung, und akzeptiere ihn und nehme ihn an als Gott. Und als Person mit einem Willen und sag, auch das, wogegen ich kämpfe, ich möchte das annehmen, weil du so bist. Ich habe dich lieb. Ich will nicht mehr mich lieb haben, meine Erscheinung, sondern ich möchte deine Erscheinung lieb haben. Ich schäme mich nicht dafür, weil ich bin stolz darauf, für dich, weil du so bist, wie du bist. Vater, bitte. Bewahr uns davor, dass wir irgendwann in diesen Hochmut kommen, diesen Stolz, dass wir denken müssen, dich verändern zu müssen, ja, zu korrigieren oder zu verbessern in unseren Augen. Bitte hilf uns zu verstehen, was du willst, wer du bist. Ja, und ich danke dir für die Bibelstellen, die härter sind, so für die Bibelstellen, die auch mal das Herz treffen und zerschneiden, wenn man es hört. So für das Wort, das uns rausholen will und rausreißt doch, einfach weil es so mächtig ist aus unserem Alltag, unserem Drang zu sitzen, das uns herausfordert und wo du uns herausforderst, so Stellung zu beziehen vor dir. Wir wollen dich predigen, dich verkündigen, dich leben, dich lieben. Und wir wollen dich als Zentrum haben. Wir wollen alles geben, wir wollen nachfolgen. Ich will alles sehen, Herr. Ich will so tief gehen, wie es geht. Ich will untergehen in dir, dass nur noch du zu sehen bist. Ich will dich nicht vergessen oder verdrängen, sondern dich möchte ich sichtbar machen. Du sollst auf meinem Banner stehen, so dein Name. Ich will nicht in meinen Willen beten, sondern dein. Nicht in meinen Willen wirken, sondern dein. Und ich danke dir für all diese Geschenke, die du uns hier auf Erden noch gibst, als deine Kinder, dass wir jetzt nicht alle auf der Straße sitzen müssen oder in Gefangenschaft oder uns Essen irgendwie suchen müssen, sondern ja, dass wir Licht sein können und in unserer Mission, in unserem Missionsfeld, dass es auch so viele Brüder und Schwestern gibt, denen es so gut geht, die so gesegnet sind, die ja, das Leben hier auch genießen können zum Teil und dass das auch ein Geschenk ist von dir. Und aber wir bitten auch für die, die das nicht bekommen haben, weil es ihnen vielleicht schadet oder warum auch immer, weil es nicht dein Wille ist, sondern dass die vertrauen müssen auf alles Nöte, die ein Mensch so hat, die verzichten müssen auf all ihre Wünsche und Träume, auf die draußen sind und verkündigen und draußen sind und alles geopfert haben, um deinem Willen zu tun. Wir bitten, dass du sie stärkst, dass du sie ermutigst, dass du ihnen Brüder und Schwestern gibst, die eine Stütze sind und die ja, auch ihnen dienen in Liebe. Und ja, bitte leg du uns aufs Herz, hier als Gemeinde. Bitte gib uns dein Herz, dass wir die Nöte von jedem hier im Raum sehen, dass wir interessiert sind, überhaupt mal nach Nöten zu fragen oder zu gucken, dass wir sehen, dass wir auch eine geistliche Nöte untereinander haben und eine Verantwortung, dass wir uns nicht mehr rauswinden können durch Faulheit oder Stolz oder Selbstliebe und Selbstschutz, sondern dass wir die Berufung von dir empfangen haben, zu verkündigen, laut zu sein. Du bist laut. Ja, ich bitte dich, dass du uns all diese Ängste nimmst, die nicht von dir sind, die sich weigern und wehren, dagegen laut zu sein, nicht geben wollen, was du zu sagen hast. Also bitte lass uns da wachsen und mach uns frei von dieser Sünde und von dieser Schuld, dass wir weiter wachsen können, endlich weiter, einen Schritt weiter sind, dein Plan, ja. Wir wollen benutzt werden von dir. Und ich danke, dass du geduldig bist und dass du deine Zeit hast, dass du uns rausholst aus aller Tiefe, ja, und dass du uns aufs Wasser stellst. Dass du es bist, der uns gehen lässt auf Bereichen in unserem Leben, wo wir allein nie gehen könnten. Das tut so gut zu wissen. Ja, und ich möchte ein Wohlgeruch sein. Und ich danke für jeden, der heute da war. Und ich bitte dich, dass uns das Wort heute hier verfolgt, das wir gelesen haben, dass wir es nicht vergessen, sondern dass nicht nur jetzt vielleicht kurz berührt, sondern dass ja, das uns verändert. Wir wollen verändert werden, wir wollen leben, was wir wovon wir überzeugt sind. Und ich möchte mich nicht gehen lassen. Ich möchte dich finden und suchen. Tut mir leid, dass mein Herz da oft so hart ist irgendwie und so selbstverliebt. Dass ich so oft das Vergnügen mehr liebe als dich. Dass ich oft auch ja, die Kraft verleugne, die du bist und hast und die auch ich haben sollte. Ja, weil ich zu bequem bin und Angst habe, nicht zu gefallen oder sonst irgendwas. Du bist wunderbar. Ich danke, dass wir dich haben. Ja, bitte segne jetzt noch die paar Liedchen und unsere Gebetszeit. Amen.